Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Teilnehmer an diesem Gottesdienst im Livestream, zu Hause oder unterwegs, ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Ich möchte beten, bleib bitte sitzen. Herr Jesus Christus, danke, dass du in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast. Wir haben heute ein etwas sperriges Thema vor uns und bitten, dass du uns gleichwohl anrührst, dass du uns bewegst, dass du uns hinwachsen lässt zu dir, dass wir beitragen dürfen zu deiner Ehre. Amen. Wir predigen derzeit durch das Buch Maleachi. Maleachi ist in unseren Bibeln das letzte Buch im Alten Testament und es ist auch zeitlich das letzte Buch, bevor Gott für mehr als 400 Jahre schweigt. Es gibt eine jüdische Überlieferung, die besagt, dass der Heilige Geist Israel verlassen hat, nachdem die letzten Propheten gestorben waren. Und Maleachi ist der letzte Prophet im Alten Testament. Gott schweigt bis zur Geburt seines Sohnes Jesus Christus, genauer gesagt bis zum Auftreten seines Vorläufers, nämlich Johannes des Täufers. Und auch da finden wir einen Ausgangspunkt, eine Prophezeiung im Buch Maleachi dazu. Maleachi, der Name bedeutet mein Bote, prangert Missstände im Volk an. Das Volk war gleichgültig geworden und hat nicht mehr erkannt, wie sehr Gott es liebte. Sie hatten die religiösen Formen bewahrt, aber ihr Glaube war ohne Feuer der Leidenschaft. Ein Ausleger schreibt dazu, es waren Gläubige der dritten Generation, die ihre theologischen Glaubensbekenntnisse nachplappern konnten, deren Liebe zum Herrn aber durch Kälte, Gleichgültigkeit und vielleicht sogar Bitterkeit ersetzt worden war. Schon im letzten Abschnitt, also den, über den wir letzten Sonntag gehört haben, hat sich Maleachi an die Priester gerichtet. Ein Schlüsselvers war Maleachi 1, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Es geht also insgesamt, und das ist eins der Schwerpunktthemen im Buch Maleachi, deswegen ist es auch der Untertitel oder der Titel unserer Predigtreihe, es geht um die Ehre Gottes. Kompromisslos zur Ehre Gottes. Ich erinnere an die Predigt von Frank Angerer vom letzten Sonntag. Sie hatte den Titel Schrott für Gott. Welche Respektlosigkeit gegenüber dem heiligen und allmächtigen Schöpfergott, ihm beispielsweise ein wertloses Opfer zu bringen, ein Tier, das lahm und krank ist und das sowieso für nichts mehr taugt. Wie ist es bei dir? Bekommt von Gott von dir das Beste oder die Reste? Von deinem Besitz, deinen Gedanken, deiner Arbeit, deiner Zeit? Wie genau zeigst du ihm eigentlich, dass du ihn ehrst? Das ist eine ganz zentrale Frage. Jesaja lesen wir, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Wenn du das Thema Ehre Gottes vertiefen möchtest, empfehle ich dir aus unserem Predigtarchiv auf der Webseite die Predigt zum Thema Soli Deo Gloria, ist schon eine Weile her. Gibt es auch nur als Audio und nicht als Video, aber hören reicht ja. Auch im heutigen Predigttext geht es im Kern um die Ehrfurcht Gottes. Der Text ist ein Appell an die Priester des Volkes Israels. Ich lese aus dem Buch Maleachi, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche, und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid von dem Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person ansieht. Das ist ein eher schwierig zu verstehender Text, aber ich werde einfach mal versuchen, euch ein paar Ansätze zum Verständnis an die Hand zu geben. Dreimal kommt in diesem Text der Begriff Bund vor, zweimal genauer bezeichnet als Bund mit Levi. Das stellt die Ausleger vor gewisse Probleme, denn wir finden in der Bibel sonst keinen Hinweis auf einen Bund mit Levi. Vielleicht ist auf den Bund mit Pinehas, dem Enkel Aarons aus dem Stamm Levi, angespielt, der Gott Loyalität bewiesen hatte. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Pinehas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, so dass ich die Kinder Israel nicht aufgerieben habe in meinem Eifer. Darum spricht zu ihm: Siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens, und es soll ihm und seinem Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen, dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Von was uns hier berichtet wird, ist zwar nicht direkt ein Bund mit dem Stamm Levi, aber immerhin ein Bund mit einem Leviten. Vielleicht nimmt Maleachi Bezug auf den Segen Moses für die Stämme Israels. Für den Stamm Levi lautet der, ich lese es einfach mal in Auszügen, könnt ihr zu Hause vertiefen. Von Levi sagte er, der von seinem Vater und von seiner Mutter sagt, ich habe sie nicht gesehen und seine Brüder nicht kennt und von seinen Söhnen nichts weiß, denn sie haben dein Wort befolgt und deinen Bund bewahrt. Sie werden Jakob deine Rechtsbestimmungen lehren und Israel dein Gesetz. Sie werden Räucherwerk vor dein Angesicht bringen und Ganzopfer auf deinem Altar. Segne Herr seine Kraft und lass dir das Werk seiner Hände gefallen. Zerschmettere die Lenden seiner Widersacher und seiner Hasser, damit sie nicht mehr aufstehen. Also da haben wir zumindest diese eine Anspielung. Sie werden Jakob deine Rechtsbestimmungen lehren. Ähnlich finden wir das in unserem Maleachi-Text wieder. Immerhin ist es ein Auftrag an den ganzen Stamm Levi, Recht und Gesetz zu lehren und Opfer darzubringen. So, wer war denn jetzt überhaupt dieser Stamm Levi? Er war einer der Söhne, also als Person war er einer der Söhne des Erzvaters Jakob. Sie wisst, Abraham, Isaak, Jakob und dann eben die 12 Stämme. Und aus dem Levi geht ein Stamm Israels hervor, der genauso wie der Stammvater Levi heißt. Der Stamm Levi hatte aber eine Sonderrolle. Wir sehen das zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 18. Die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi sollen kein Teil noch Erbe haben mit Israel. Sie sollen die Feueropfer des Herrn essen und was ihm zusteht. Darum soll er kein Erbe unter seinen Brüdern haben, weil der Herr sein Erbe ist, wie er es ihm verheißen hat. Das soll aber das Recht der Priester sein, was ihnen von Seiten des Volks zusteht, von Seiten derer, welche die Schlachtopfer opfern, es sei ein Rind oder Schaf. Man soll dem Priester die Vorderkeule, die Kinnladen und den Magen geben. Die Erstlinge deines Korns und deines Mosts und deines Öls und die Erstlinge von der Schur deiner Schafe sollst du ihm geben. Denn ihn hat der Herr, dein Gott, aus allen deinen Stämmen erwählt, damit er stehe und im Namen des Herrn diene, er und seine Söhne, alle Zeit. Also, der Stamm Levi hatte kein festes Stammesgebiet, wie die anderen Stämme. Er war zum Dienst vor Gott auserwählt und deswegen wurde er von den anderen Stämmen mitversorgt. Aus dem Stamm Levi kamen die Priester, auch der hohe Priester über Aaron, den Bruder Moses und den ersten Hohepriester, sagt Gott zu Mose: Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Die Leviten als ganzer Stamm wurden Aaron zum Dienst zugeordnet. Das können wir lesen im 4. Buch Mose, Kapitel 3. Auch da nur kurz ein paar Verse. Der Herr redete zu Mose und sprach: Bring den Stamm Levi herzu und stelle sie vor Aaron, den Priester, dass sie ihm dienen. Und sie sollen den Dienst für ihn und den Dienst für die ganze Gemeinde versehen vor der Stiftshütte und so die Arbeit für die Wohnung verrichten. Und sie sollen alle Geräte der Stiftshütte hüten und was für die Kinder Israels zu besorgen ist und so die Arbeit für die Wohnung verrichten. Und du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen als Gabe übergeben. Sie sind ihm als Gabe übergeben von Seiten der Kinder Israels. Aber Aaron und seine Söhne sollst du beauftragen, ihren Priesterdienst auszuüben. Wenn sich aber ein Fremder naht, so soll er getötet werden. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Siehe, ich selbst habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels genommen, anstelle aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht bei den Kindern Israels, sodass die Leviten mir gehören. Alle Erstgeburt gehört mir. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich mir alle Erstgeburt in Israel geheiligt, von den Menschen bis zum Vieh, dass sie mir gehören sollen, mir, dem Herrn. Also, die Leviten waren Gott geweiht, stellvertretend für die Erstgeborenen aus Israel. Das war so ein Ding, das aus dem Auszug aus Ägypten kam. Da hat ja Gott die Erstgeborenen der Ägypter geschlagen. Und in Erinnerung an diesen Auszug aus Ägypten sagt Gott: Die Erstgeburt aus Israel ist mir geweiht. Und anstelle dieser Erstgeburt tritt der Stamm Levi, der ausgesondert ist zum Dienst für Gott. Also das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wir wissen jetzt zumindest, welche Funktion der Stamm Levi hatte. Und jetzt schauen wir uns noch an, was ist eigentlich ein Bund? Ein Bund, auf den da Bezug genommen wird, der hat im Alten Testament genauso wie ansonsten im Alten Orient immer so ein bestimmtes Ablaufschema gehabt. Da gibt es ein paar Elemente, die dazugehören. Der geht mit einer Präambel los. Das ist irgendeine Einleitungsformel oder eine Anrede, die beteiligten Personen benennt. Dann gibt es oft einen historischen Rückblick, also wie es zu dem Bund kommt, welche Geschichte dahinter steckt. Der Bund enthält Verpflichtungen und Bedingungen, die zu erfüllen sind, also im Grunde der Kern des Bundes dann. Dann gibt es Zeugen und Garantien, also irgendwelche Personen, die dabei waren, die das beobachtet haben, irgendwelche Pfänder, die hinterlegt werden. Es gibt Flüche und Segnungen für Segnungen, also für das Einhalten des Bundes, Flüche für das Nicht-Einhalten. Da werden einfach die Konsequenzen genannt. Dann gibt es meist Opfer und Rituale. Manchmal wurden diese Opfer durchgeführt, um den Bund zu besiegeln. Es konnte jetzt das Schächten, also das Opfern von einem Tier sein, das Vergießen von Opferblut etc. oder irgendwelche anderen rituellen Handlungen. Dann gibt es oft was über die Vertragskopien, ja, also wer bekommt eine Ausfertigung des Vertrags und was passiert eigentlich mit den Urkunden. Nicht jeder Bundesschluss enthält alle Elemente, aber wenn ihr das zu Hause mal vertiefen wollt, dann schaut in den Hauskreisleitfaden, den ich vermutlich irgendwann dann doch fertig kriegen werde. Da führe ich euch ein paar Bezugsstellen in der Bibel auf, wo verschiedene Bünde sind, und dann versucht man so dieses Bundesschema da entsprechend nachzuvollziehen. Spannend ist, welche Elemente finden wir denn hier jetzt im Maleachi bei diesem Bund mit Levi? Wir finden die Präambel in Form einer Anrede, nämlich im Vers 1. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Der historische Rückblick findet sich im Bezug zum Stammvater Levi, genauso wie die Zeugen und Garantien. Levi, der Stammvater, wird gewissermaßen als Bundeszeuge genannt. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede und ich verlieh ihm beides, obwohl hier natürlich spezifisch die Priester gemeint sind. Die Verpflichtungen und Bedingungen: die Priester sollten Gott fürchten und ehren und im Namen und Sinne Gottes Weisung erteilen, Erkenntnis bewahren, weil sie seine Boten sind. Das ist der Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Die Opfer und die Rituale, das waren die Opfer und Feste der Priester, die die Priester für sich und für andere natürlich auch dargebracht haben. Zeugen und, haben wir schon gehabt, genau, Vertragsurkunden und Aufbewahrung wird hier nicht ausgeführt. Wir finden das aber in anderen Bünden. Denkt zum Beispiel an den Sinai-Bund. Da waren zwei Tafeln beschrieben mit den 10 Worten des Bundes, die wir 10 Gebote nennen. Und die hat der Gott an Mose übergeben und die wurden dann in der Bundeslade aufbewahrt. Also das ist auch so ein Element des Bundes. Ja, dann gibt es Flüche und Segnungen. Gott verheißt als Segen Leben und Friede, wenn der Bund gehalten wird, und droht Fluch an, wenn der Bund gebrochen wird. Beides wollen wir uns gleich noch näher anschauen. Aber mir war es wichtig, euch dieses Schema mal nahezubringen, denn das ist wichtig, denke ich, für das Verständnis dieses ganzen Textes, denn es geht hier um einen Bund und typische Elemente eines Bundes aus dem Alten Orient. Segnungen. Als wesentliche Segnungen verspricht Gott Leben und Friede. Also Leben und Friede hört sich bei uns vielleicht ein bisschen banal an, hat aber im Hebräischen eine tiefere Bedeutung als in unserem Sprachgebrauch. Leben bedeutet dort viel mehr als einfach nur körperliche Existenz, und Friede, Shalom, bedeutet viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Es bedeutet Wohlergehen, Wohlstand, Zufriedenheit. Näheres zum Shalom könnt ihr nach dem Gottesdienst beim Bernd Kaske erfragen. Wenn man Leben und Friede zusammennimmt, dann könnte man vielleicht sagen, dass die Segnung dieses Bundes ein erfülltes Leben war. Auch die Aufgabe, die die Priester hatten, war für sie ein Segen. Sie hatten eine Sonderstellung im Volk, sie sollten das Volk lehren und den Opferdienst tun. Sie hatten das Recht und die Pflicht, ihrerseits das Volk zu segnen. Wir alle kennen den sogenannten aaronitischen Segen. Da sagt Gott, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Also es ist nicht das Ende vom Gottesdienst oder der Predigt, das geht noch weiter. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Genauso wie dieser Bund Segnungen für die Priester enthält, wenn sie sich an ihre Pflichten halten, so enthält er Flüche, wenn sie das nicht tun. Manchmal verwandelt ja Gott Fluch in Segen. Kennt ihr die Geschichte vom Propheten Bileam? Er sollte im Auftrag des Moabiterkönigs Balak das Volk Israel verfluchen. Gott wollte das natürlich nicht und deswegen lässt er ihn einen Segen aussprechen. Nehemia, vermutlich ein Zeitgenosse unseres Propheten Maleachi, hat das so zusammengefasst: Zu jeder Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Moses gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen solle ewiglich, weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluchte. Und jetzt kommt das Wesentliche, aber unser Gott verwandelte den Fluch in Segen. So, das passt gut in unser Bild von Gott. Ja, Gott macht aus Negativem Gutes, aber Gott kann andersrum auch Segen in Fluch verwandeln. Hier ist es zum Teil schon passiert. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch auch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Ich verfluche eure Segenssprüche. Das heißt, was die Priester als Segen aussprechen, wird für das Volk zum Fluch. Verfluchte Priester verfluchen ein ganzes Volk. Andere Übersetzungen haben hier statt Segenssprüche Segnungen. Heißt dann also, ich verfluche eure Segnungen. Das könnte jetzt auch bedeuten, dass Gott das, was den Priestern zukommen soll, was ihnen als Segen zugedacht war, weggenommen wird. Leben, Friede, Priestertum, Versorgung. Weiter geht's. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Ich schelte euch die Saat, kann bedeuten, dass ganz banal die Ernte schlecht ausfällt und damit auch die Leviten nichts abbekommen. Nichts mit Erntedank. Mit Saat kann aber auch die Nachkommenschaft gemeint sein. Im körperlichen wie auch im übertragenen Sinne. Das bedeutet dann, dass das Priestertum aussterben wird. Ich will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Das ist ein bisschen unverständlich. Vielleicht ist es eine Anspielung an das dritte Buch Mose, wo gesprochen wird über das Opfer eines Jungstiers als Sühnopfer für die Priester. 3. Mose 4 ist es, Vers 11 bis 12. Da heißt es, das Fell des Jungstiers und all sein Fleisch samt seinem Kopf, seinen Schenkeln, seinen Eingeweiden und seinem Unrat, den ganzen Jungstier soll man hinaus vor das Lager bringen, an einen reinen Ort, wohin man die Fettasche schüttet und ihn auf einem Holzfeuer verbrennen, am Aschenhaufen soll er verbrannt werden. Also maßgeblich alles, was da so, die Teile, die jetzt nicht speziell im Tempel oder in der Stiftshütte geopfert wurden, die hat man genommen und hat sie aus dem Lager rausgebracht, also in einen Bereich, der einfach nicht zum Lager des Volkes gehört und da draußen verbrannt. Und den Priestern hier wird hier gesagt, ihr werdet mit diesem Kot nach draußen gebracht. Da muss man wissen, wenn also versehentlich beim Opfern dem Priester irgendwie sowas von den Innereien, also dem Inhalt des Magens oder der Därme ins Gesicht geraten ist, dann war der unrein. Und wenn der unrein war, dann durfte er seinen Dienst nicht mehr ausüben, das heißt, er musste raus. Und genau das ist hier gemeint. Gott kündigt an, dass die verfluchten Priester zusammen mit diesem ganzen Unrat weggeschafft werden, raus. Jetzt ist es so, der Bund ist gebrochen. Die Priester haben versagt, ihren Auftrag hatten sie auf die leichte Schulter genommen, das Wort und die Botschaft Gottes verraten. Und dadurch sind sie auch an anderen Menschen schuldig geworden. Vers 8 in unserem Text, ihr seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. In anderen Übersetzungen heißt es, ihr habt den Bund mit Levi gebrochen. Das Alte Testament findet genau hier an der Stelle sein Ende. Der Bund ist gebrochen, die Priester sind verflucht. Der Tempeldienst ist weiterhin formal intakt, inhaltlich aber ohne Wirkung. Gott richtet 400 Jahre später einen neuen Bund auf. In seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Das Alte wird durch was Neues abgelöst. Einen besseren Bund mit einem hohen Priester, der sich von denen des Alten Testaments grundlegend unterscheidet. Er ist unser hoher Priester, nicht einer von vielen, sondern der einzige, ewige hohe Priester. Da könnte man jetzt den ganzen Hebräerbrief lesen, also ich war schon nahe dran, das zu machen, machen wir nicht. Aber ein paar Passagen hören wir uns trotzdem an. Ich empfehle euch, wenn ihr das in den Hauskreisen nacharbeitet, Hebräerbrief ist da sehr einschlägig, also den kann man mal in einem Rutsch durchlesen und sich die ganzen Stellen markieren. Also ein paar Verse aus dem Hebräerbrief auszugsweise. Kapitel 4, die Verse 14 und 15. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus ist unser hoher Priester. Der Unterschied zum Alten Testament ist der, das ist jetzt Hebräer 7. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Klar, wenn der eine, also gibt es ja auch Beispiele in der heutigen Zeit noch, ne, die man da als Vergleich ranziehen könnte. Also wenn der eine stirbt, dann muss halt der nächste kommen, klar. Jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher ist als die Himmel. Der es nicht wie die hohe Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Letzte Stelle aus dem Hebräerbrief, gibt es noch viel mehr, habe ich schon angedeutet. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wir haben einen neuen hohen Priester. Jesus, unser hoher Priester, unterscheidet sich grundlegend von denen des Alten Testaments. Er hat sich selber geopfert für uns. Im Alten Testament gab es beständig irgendwelche Opfer. Der Zugang durch Gott ist durch das Darbringen von Opfern erfolgt. Und deswegen haben die Menschen damals auch viele Priester gebraucht als Mittler zwischen den Menschen und Gott. Im Neuen Testament gibt es keine Priesterkaste mehr. Wir alle, die wir zu Jesus gehören, haben unmittelbaren und direkten Zugang zu Gott. Es gibt nur einen hohen Priester. Das ist insofern wichtig, weil wir oft auch so ein gewisses Amtsverständnis entwickeln. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, einer ist euer Meister, der Christus, ihr alle aber seid Brüder. Das ist im Übrigen auch einer der Verse, der maßgeblich war für die Prägung der Brüdergemeinden. Obwohl es keine Priester mehr gibt im Verhältnis untereinander, sind wir doch von Gott eingesetzt als königliches Priestertum. Und das ist jetzt, denke ich, auch die Übertragung des Textes in unsere heutige Zeit rein. Es ist ja immer schwierig, so ein Text, der sehr stark mit dem alttestamentlichen Ritus verwoben ist, so einfach auf uns zu übertragen. In ihrer Funktion nach außen, das heißt in Bezug auf die Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, sind alle wahren Christen in der Rolle von Priestern. Der Apostel Petrus schreibt dazu, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und im Vers 9 dann, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Johannes schreibt am Anfang der Offenbarung, gibt es ein Lied, das wird oft im Abendmahl gesungen, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was das bedeutet, das kann ich eigentlich bloß im Ansatz ahnen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Du bist ein königlicher Priester des Herrn. Das enthält natürlich auch ein gerütteltes Maß an Verantwortung. Wie für die Priester bei Maleachi gilt für uns auch heute, die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Also, wir sind dem Wort Gottes verpflichtet. Wie stehst du zum Wort Gottes? Bewahrst du es? Kennst dich drin aus? Oder gehst du lässig damit um, so ein bisschen verächtlich, wie die Priester zur Zeit Maleachis? Ich habe vor kurzem mal die Predigt gehört, Livestream von der Auswärtigen Gemeinde auf YouTube. Der Prediger war also auch schon in unserer Region unterwegs mal. Der hat sehr witzig gesprochen, eloquent, intellektuell. Leider ging es um einen Bibeltext, der das Miteinander verschiedener Altersgruppen und Geschlechter thematisiert hat. Und dann kam der Satz, das hätte Paulus heute so nicht gesagt. Und dann habe ich ausgeschaltet. Ja, was soll da noch kommen? Was für eine merkwürdige Art von Ehrfurcht vor Gottes Wort. Was gibt so jemand seiner Gemeinde weiter? Lasst uns bitte nicht so mit Gottes Wort umgehen. Wir wollen Gott in Ehrfurcht begegnen. Und da sind wir jetzt wieder am Anfang. Es geht um die Ehre Gottes. Ich fasse zusammen. In dem zunächst eher schwierig zu verstehenden Bibeltext haben wir gesehen, wie das Priestertum im Alten Testament zu Ende geht. Den im Bund verheißenen Segen an Levi musste Gott in einen Fluch umkehren, weil die Priester den Bund gebrochen hatten. Aber Gott hatte Neues vor. Jesus ist unser hoher Priester, der einzige, den wir brauchen. Er hat für unsere Umwelt uns zu Priestern gemacht, damit wir sein Wort austeilen, seine Botschaft verkünden, sein Evangelium. Und dazu wünsche ich euch und mir Gottes Kraft und Segen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, zu deiner Ehre wollen wir leben. Wir wollen dir die Treue halten. Danken dir, dass du alles getan hast, dass du unser hoher Priester bist, dass deinem Erlösungswerk nichts hinzuzufügen ist. Herr, und wir wollen dir dankbar sein. Wir wollen dir unser Leben geben und wir bitten um deine Führung und deine Kraft, dein Wort in rechter Weise zu bewahren und weiterzugeben. Amen. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Amen.